Das Theaterstück wirft die Frage auf, wer bestimmt in meinem Leben? Bestimme ich selbst, wo es in meinem Leben lang geht? Oder richte ich mich nach dem, was Jesus sagt? Diesen Gottesdienst wollen wir uns ein bisschen näher mit der Frage beschäftigen, wer ist eigentlich Herr in meinem Leben? Als Miriam und ich letztes Jahr in Thailand waren, sind wir auch dort in den Gottesdienst gegangen und da war eine Frau, die zu der Gemeinde gehört hat und die hatte während des Gottesdienstes eine Kette an, an der ein dicker, großer Buddha dran hing. Ich muss gestehen, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, sowas würde mir nie passieren. Auch wenn ich das Alte Testament lese, dann wundere ich mich, wie die Israeliten so töricht sein konnten, einfach einen Baum zu nehmen, daraus einen Götzen zu machen, zu diesem zu beten und tatsächlich zu hoffen, dass dieses Stück Holz oder Gold ihnen hilft. Aber Gott hat in letzter Zeit mich selber überführt und mir gezeigt, dass ich gar nicht so viel besser als diese Dame bin oder als die Israeliten im Alten Testament. Die Götzen, die wir hier in Deutschland, hier in unserer Gemeinde haben, sind nur besser getarnt und leider in vielen unserer christlichen Gemeinden akzeptiert und toleriert. Ich habe hier einen Euro. Wer will diesen Euro haben? Niemand? Okay. Die meisten Menschen dieser Welt hätten keine Sekunde gebraucht, um hier vorne bei mir zu sein. Weil dieser Euro entspricht ungefähr ihrem Tageslohn. 3,8 Milliarden Menschen, das sind 54% der Weltbevölkerung, leben von circa einem Euro am Tag. Das bedeutet, dass wahrscheinlich die meisten Leute hier in diesem Raum das 50- bis 100-fache verdienen von dem, was der Großteil der Weltbevölkerung verdient. Die meisten von uns hier, inklusive mir mit meinem Ausbildungsgehalt, gehören zu den reichsten 10% der Welt. Wir sind sozusagen stinkreich, auch wenn wir uns nie so bezeichnen würden. Der Predigttext von heute ist ein Gespräch zwischen Jesus und einem reichen Mann. Und ich denke, wir können so einiges aus dem Text mitnehmen. Jesus wurde von einem angesehenen und reichen Mann gefragt: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann antwortete: An diese Gebote habe ich mich von Jugend an gehalten. Aber etwas fehlt dir noch, sagte Jesus. Verkauf alles, was du hast, und verteil das Geld an die Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er sehr traurig, denn er war sehr reich. Jesus merkte es und sagte: Wie schwer ist es doch für die Reichen, in Gottes neue Welt zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten ihn seine Zuhörer entsetzt. Er antwortete: Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Jetzt fragte Petrus: Aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Jesus antwortete: Das sollt ihr wissen. Jeder, der sein Haus, seine Eltern, seine Geschwister, seine Frau oder seine Kinder zurücklässt, um sich für Gottes neue Welt einzusetzen, der wird dafür reich belohnt werden. Hier schon in dieser Welt und erst recht in der zukünftigen Welt mit dem ewigen Leben. Wir haben hier einen Mann, der sehr gottesfürchtig ist. Er hat die Gebote Gottes eingehalten und kam sozusagen zu Jesus, um sich abzusichern, dass er am Ende seines Lebens Wohlwollen bei Gott finden würde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wäre ich Jesus gewesen, hätte ich, glaube ich, anders reagiert. Jesus scheint hier unglaublich hart zu sein zu diesem reichen Mann. Er fordert ihn auf, alles zu verkaufen und sein Geld den Armen zu geben. Jetzt gab es in der Vergangenheit Prediger, die beim Predigen dieser Stelle gefordert haben, dass alle Nachfolger Jesu alles, was sie haben, verkaufen sollen und ihr Geld den Armen geben sollen. Ich denke nicht, dass das ist, was diese Stelle uns sagen will. Die Aufforderung Jesu galt diesem einen reichen Mann und war kein allgemeingültiges Gebot unseres Herrn. Aber ich denke, was wir aus dieser Geschichte lernen können, ist dies, dass wenn es etwas in unserem Leben gibt, was uns wichtiger wird als Jesus, dann müssen wir das ändern. Dem reichen Mann schien sein Geld wichtiger zu sein als Jesus. Deshalb war Jesu Aufforderung so radikal und deshalb ging der reiche Mann so traurig weg. Zwei weitere Wahrheiten finde ich in dieser Stelle. Die erste ist: Reichtum ist für Gläubige ein Nachteil. Jesus sagt, wie schwer ist es doch für die Reichen, in Gottes neue Welt zu kommen. Und hier müssen wir genau hingucken. Wir müssen unterscheiden zwischen Reichtum und Geld. In der Vergangenheit wurde oft in Berufung auf 1. Timotheus 6, Vers 10 gesagt, dass Geld die Wurzel allen Bösen ist. Das steht da aber gar nicht. In 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Aha, Geld an sich ist nichts Böses. Die Liebe zum Geld oder die Gier nach Geld ist das Problem. Geld kann beides bewirken, Leben und Tod, Fluch oder Segen. Gerade während wir hier unseren Gottesdienst feiern, werden Frauen weltweit zur Prostitution gezwungen. Warum? Weil dadurch skrupellose Männer mehr Geld verdienen, durch die Arbeit der Frauen. Aber zugleich können wir durch unser Leben, können wir durch unser Geld Leben schenken. Zum Beispiel, indem wir ein Patenkind unterstützen oder Geld an unsere Missionare vor Ort spenden, welche das Evangelium und praktische Hilfe an die Leute vor Ort in Not weitergeben. Jetzt fragt sich vielleicht manch einer, was ist denn jetzt genau das Problem mit der Liebe zum Geld? Das Problem ist, dass wir Entscheidungen treffen, basierend darauf, ob es finanziell sicher ist oder nicht, statt das zu tun, was Jesus uns sagt und wozu er uns auffordert. Das Problem ist, wir haben keine Zeit mehr für Gott oder für praktische Nächstenliebe, weil wir so beschäftigt sind, damit Geld zu verdienen. Wir richten unser Leben so aus, unseren Lebensplan, dass wir finanziell immer unabhängiger und sicherer werden. Das fängt schon in der Grundschule im ganz Kleinen an. Schreib gute Noten. Wenn du gute Noten schreibst, bist du gut in der Schule. Dann kriegst du einen guten Studienplatz und dann kriegst du einen sicheren Job. Von Anfang an kriegen viele Kinder vermittelt, dass sie nach finanzieller Unabhängigkeit streben sollen, dass das höchste Ziel ist. Der Gedanke dahinter, ein sicherer Job, ein sicheres Einkommen, eine sichere Zukunft. Umso mehr Geld wir haben, umso sicherer fühlen wir uns. Die Sünde dahinter, wir vertrauen auf unser Geld statt auf Jesus. Deshalb sagt Jesus auch, und das ist meine zweite Wahrheit, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Das ist der Grund, weshalb Jesus den reichen Mann auffordert, alles wegzugeben. Eben gerade, weil es nicht möglich ist, Gott und Geld gleichzeitig zu dienen. Eine gute Prüffrage für jeden Einzelnen von uns ist: Was würde ich tun, Wenn Jesus heute von mir verlangen würde, alles, was ich habe, zu verkaufen, mein Geld den Armen zu schenken, meinen Job zu verlassen und ihm alleine zu vertrauen. Die ehrliche Antwort, die wir in unserem Herzen finden, zeigt, woran unser Herz hängt und worauf wir vertrauen. Und wenn ich die Bibel lese, dann staune ich, was Jesus sagt. Das ist so anders als das, was mein Bild von ihm ist. An einer anderen Stelle sagt er, zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Wow. Sagt da Jesus wirklich, dass wenn wir uns Sorgen um die Zukunft machen und Angst haben, dass wir nicht genug zu essen und trinken haben werden, dass wir dann sind wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Hier ist, glaube ich, der Knackpunkt. Wenn wir Gott nicht wirklich vertrauen, dann zeigt dies, dass wir ihn nicht wirklich kennen. Der Gott, dem wir dienen, der hat doch alles gegeben, um uns seine Liebe zu zeigen. Er hat sich auf brutalste Weise ans Kreuz schlagen lassen, um uns seine Liebe zu beweisen. Man kann sagen, die Liebe Gottes hat ein historisches Datum, festmachbar an dem Tag, an dem Jesus ans Kreuz gegangen ist. Wenn wir nun so einen wunderbaren Gott haben, dem wir vertrauen können, der unser Bestes will, warum vertrauen wir ihm dann nicht? Martin Luther hat den bekannten Satz gesagt und die meisten kennen ihn wahrscheinlich: Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Alles, was wir zu Nummer eins machen statt Jesus, das ist unser Gott. Das kann vieles sein. Das kann die Liebe zum Geld sein. Es kann aber auch etwas ganz anderes sein. Der eine setzt vielleicht das Ausleben seiner sexuellen Triebe oder seine Karriere über Jesus. Der andere dreht sich nur um sich selbst oder setzt seinen Partner über Jesus. Jesus redet nicht groß um den heißen Brei herum, sondern er macht ganz klar, dass er unsere Nummer eins sein will. An einer anderen Stelle sagt er, wenn einer mir nachfolgen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Das sind nicht meine Worte, das ist, was Jesus sagt. Ich glaube, die Bibel ist glasklar. Wer Jesus nachfolgen will, muss Jesus an ungeteilte erste Stelle setzen. Jesus fordert radikale Nachfolge. Heutzutage ist es in unserer Gesellschaft schick, ein bisschen religiös zu sein, ein bisschen in die Kirche zu gehen. Aber man sollte es ja auch nicht übertreiben, bloß nicht zu extrem werden. Ich glaube, Jesus gibt uns diese Möglichkeit nicht. Er sagt, es reicht nicht, wenn du ein bisschen an mich glaubst, dich versuchst, ein bisschen an meine Gebote zu halten und ab und zu mal in den Gottesdienst gehst. Deshalb vergleicht Jesus auch das Königreich mit einer Perle, für die ein Mann bereit ist, alles zu verkaufen, was er hat, um diese eine Perle zu besitzen. Wer Jesus nachfolgen will, muss bereit sein, alles andere dafür aufzugeben. Das beste Beispiel dafür ist Zachäus. Zachäus war ein reicher Mann. Aber als er mit Jesus konfrontiert wurde, hat er seinen Reichtum an die Armen gegeben. Und ich glaube, es war nicht so, dass er dann irgendwie langsam vom Baum geklettert ist und dabei gekrummelt hat, so ein Mist, jetzt muss ich alles weggeben. Nein, er hat erkannt, dass Jesus wichtiger ist als alles das, was er in dieser Welt finden kann. Und deshalb konnte er frohen Herzens seinen Reichtum weggeben, so wie der Mann alles frohen Herzens verkauft hat, um die eine Perle zu besitzen. In der Offenbarung finden wir einen Brief Jesu an eine reiche Gemeinde, die Gemeinde in Laodicea. Dieser Vers ist, finde ich, ziemlich unberuhigend. Da steht, Jesus sagt an diese Gemeinde, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere, aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Gott spuckt laue Christen aus. Sie ekeln ihn, so wie manch einer sich vielleicht vor kaltem Kaffee ekelt. Deshalb sollte es für uns wichtig sein, zu klären, wer ist lau? Welche Merkmale zeichnen einen lauen Christen aus? Ich habe so ein bisschen versucht, anhand von Bibelstellen eine Liste zu erstellen mit Merkmalen eines lauen Christen. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass diese Liste 100% richtig ist. Das war, wie ich in meiner Bibel das empfunden habe, dass Gott sagt, wie laue Christen sind. Aufgrund der Zeit werde ich nur die Merkmale vorlesen und nicht zu jedem Merkmal die Bibelstelle dahinter nennen. Wer die Liste mit den Bibelstellen haben will, darf nach dem Gottesdienst gerne auf mich zukommen. Diese Liste an Merkmalen ist nicht dazu da, um irgendjemanden hier von uns zu verdammen, sondern soll vielmehr helfen, dass wir uns selber prüfen können, um zu sehen, wo wir stehen. Und wir werden vielleicht merken, dass vereinzelte Merkmale auf uns zutreffen. Und ich denke, dies ist klar und das ist auch okay, da wir uns ja alle noch in dem Prozess finden, Jesus ähnlicher zu werden. Aber bei einer Häufung von Merkmalen sollte man sich selbst wirklich kritisch überprüfen und hinterfragen, wie man zu Jesus steht. Laue Christen gehen regelmäßig in die Kirche, aber nicht, um dort Gott zu begegnen, sondern aus Tradition und weil sie denken, dass es von ihnen erwartet wird. Laue Christen spenden Geld an die Kirche und Organisationen, aber niemals so viel, dass es ihren eigenen Lebensstandard beeinflusst. Laue Christen entscheiden sich im Notfall für das, was populär ist, anstatt für das, was richtig ist. Laue Christen wollen nicht von Sünde errettet werden, sondern nur von den Konsequenzen der Sünde. Sie hassen Sünde nicht wirklich. Laue Christen sind berührt, wenn sie die Geschichte eines radikalen Christen hören, leben aber selbst nicht so, sondern sagen, das ist doch nur was für Extreme. Laue Christen bekennen ihren Glauben nur selten vor ihren Freunden und Kollegen und meiden solche Situationen. Laue Christen vergleichen sich selbst oft mit anderen Menschen, um sich gut zu fühlen und verstehen nicht, dass wir am Ende nicht mit menschlichem Maßstab, sondern mit Gottes Maßstab gerichtet werden. Laue Christen sagen, dass sie Jesus lieben und dass er ein Teil ihres Lebens ist, aber halt auch nur ein Teil. Laue Christen lieben ihren Nächsten, aber nicht so, wie sie sich selbst lieben und lieben auch bevorzugt diejenigen, von denen sie Liebe zurückbekommen. Laue Christen sind bereit, Dinge für Jesus zu tun, aber würden nie alles für ihn aufgeben. Laue Christen hängen mehr an dem Leben hier auf dieser Welt als an ihrer Zukunft im Himmel. Laue Christen sind dankbar für alle ihre Güter, aber denken selten darüber nach, wie viel sie den Armen geben können. Laue Christen machen das Minimum, was sie brauchen, um sich nicht schuldig, sondern gut zu fühlen. Laue Christen versuchen kontinuierlich auf der sicheren Seite zu bleiben und die Situation zu beherrschen. Sehr selten riskieren sie etwas für Gott. Laue Christen denken, sie kommen in den Himmel, weil sie getauft wurden, in die Kirche gehen und versuchen, nicht allzu böse zu tun. Laue Christen leben nicht aus Glauben, sondern haben ihr Leben so aufgebaut, dass sie das nicht zu tun brauchen. Warum ist Lauheit so schlimm, dass Gott sagt, er speit sie aus? Mir geht's so, dass ganz oft, wenn ich in der Bibel lese oder eine gute Predigt höre, muss ich anfangen zu weinen. weil ich neu verstehe, wie groß Gott ist, wie sehr er mich liebt und was er alles für mich getan hat. Ich staune neu darüber, dass er aus Liebe zu mir ans Kreuz gegangen ist, um mich von meiner Schuld zu reinigen. Ich staune neu darüber, dass er mein Bestes will und mir eine tiefe Freude schenken will, egal wie meine Umstände sind. Ich staune neu darüber, dass er eine Ewigkeit, besser als ich sie mir in meinen kühnsten Träumen vorstellen kann, für mich bereithält. Und ich staune darüber, dass der allmächtige, perfekte Gott Gemeinschaft mit mir haben will und mich gebrauchen will, um Leid und Not in dieser Welt zu lindern. Und dann lese ich in der Offenbarung, Kapitel 4, und dann sehe ich vor meinem inneren Auge Jesus auf dem Thron sitzen, umgeben von dem Regenbogen, und er strahlt heller als die Sonne, und da sind diese Tausende von Engeln, die Gott anbeten. Was für ein Vorrecht, dass ich da vor ihnen treten darf und mit ihm reden darf. Warum ist Lauheit schlimm? Lauheit ist schlimm, weil Lauheit bedeutet, die Dinge dieser Welt der Herrlichkeit Jesu vorzuziehen. Es bedeutet, das eigene Haus, die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse oder vergänglichen Wohlstand dem König auf dem Thron und seinen Geschenken vorzuziehen. Laue Menschen, laue Christen sagen durch ihre Werke, ist zwar ganz nett, was du für mich getan hast, und ich bin dir auch irgendwie dankbar dafür. Aber ich will jetzt erstmal mein eigenes Leben leben und so richtig Spaß haben. Laue Christen verhalten sich wie die Israeliten, die mit ihren eigenen Augen gesehen haben, wie Gott sie mächtig aus Ägypten herausgeführt hat, wie er Wunder an Wunder gewirkt hat. Und sie haben sich trotzdem von ihm abgewendet und stattdessen einen selbstgegossenen Stier aus Gold angebetet. Warum sind Christen lau? Was ist die Ursache davon? Ich denke, eine Ursache ist, dass laue Christen noch nicht den Schatz erkannt haben, den sie in Jesus haben. Sie haben noch nicht verstanden, wie wertvoll diese Perle ist, dass sie es wert ist, alles dafür hinzugeben. Wie ich schon sagte, wenn wir die Dinge dieser Welt Gott vorziehen, zeigt dies nur, dass wir Gott noch nicht wirklich kennen. In Jakobus lesen wir, dass wenn wir Gott wirklich erkennen, dass dann automatisch Werke in unserem Leben folgen. Wahrer Glaube hat Werke zur Folge. Ist ja auch ganz logisch. Wenn ich einem Bettler auf der Straße 1 Million Euro gebe, dann wird das seinen Lebensstil verändern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie viel reicher hat uns Jesus beschenkt? Wenn ich realisiere, was Jesus für mich getan hat und wie sehr sein Herz für die Menschen in dieser Welt schlägt, dann kann ich nicht still sitzen bleiben. Nein, ich werde aufstehen und seine Arme und Füße in dieser Welt sein. In Johannes lesen wir, dass jeder, der behauptet, zu Jesus zu gehören, aber sich nicht an die Gebote Jesu hält, ein Lügner ist. Wie traurig, wenn wir die Dinge dieser Welt unserem Herrn Jesus vorziehen. Verheißt doch Jesus im Predigttext von heute jedem einen reichen Lohn. Einen reichen Lohn, das verheißt der, dem alle Herrlichkeit gehört. Einen reichen Lohn jedem, der bereit ist, um seinetwillen alles aufzugeben. Gott wird sich nicht lumpen lassen im Belohnen. Und im Vers steht schon, in dieser Welt und in der zukünftigen Welt werden wir belohnt werden. Ich komme zum Schluss. Wer sich in der Beschreibung des Lauen wiedergefunden hat, für den gibt es nur eins. Geh auf die Knie. Bete, faste, suche Gott. Wenn nötig, nimm dir Urlaub. Es gibt nichts Wichtigeres in dieser Welt, als die richtigen Prioritäten zu haben, Jesus an erster Stelle zu haben. Mögen wir nicht sein wie der reiche Mann, dem sein Geld wichtiger war, als Jesus nachzufolgen. Mögen wir lieber sein wie Zachäus und uns von all dem entledigen, was uns daran hindert, Jesus nachzufolgen. Entscheiden wir uns neu, wer auf unserem Stuhl sitzen soll. Machen wir neu Jesus zu unserer Nummer eins. Ich möchte mit einer Geschichte aus meinem Leben ändern, die mein Leben sehr geprägt hat. Ich war in Mosambik auf einer Müllkippe, größer als das gesamte Areal unserer Gemeinde. In diesem Müllberg haben die Ärmsten der Armen gelebt. Die Menschen dort haben nichts besessen, nichts. Und haben von den Essensresten anderer Leute gelebt. Ein paar dieser Leute, die in diesem Müllberg gewohnt haben, waren Christen. Und wir sind dahin gegangen, um einen Gottesdienst zu feiern. Während dieses Gottesdienstes, während der Anbetung, während wir Gott Loblieder gesungen haben, habe ich mich umgeschaut und die anderen Leute beobachtet. Und ich glaube, was ich da gesehen habe, das hat mein Herz für immer verändert. Die Leute um mich rum, die absolut nichts besaßen, nichts, die wussten, welchen Schatz sie in Jesus haben. Die haben Gott so hingegeben, angebetet, wie ich das selten in Deutschland erlebt habe. Sie haben gekniet, sie haben geweint, sie haben zu Gott geschrien. Diese Leute, die nichts hatten, sie hatten Jesus. Und dies hat sie so ausgefüllt, dass sie mir wie die glücklichsten Menschen auf der Erde vorkamen. Sie, die Ärmsten der Armen, sie sind mein Vorbild. Ich will ein Mann nach Gottes Herzen sein. Er soll mein Ein und Alles sein. Er ist die Perle, für die ich bereit bin, alles andere aufzugeben. Ich will ihm alleine dienen und keinen Herrn neben ihm haben. Möge mein Herz für Jesus alleine brennen, damit mein Leben in dieser Welt ihm Ehre macht. Wir werden jetzt das Lied Mein ganzes Leben singen. Und ich habe die Bitte, dass wer diese Zeilen dieses Liedes nicht von Herzen mitsingen kann, den bitte ich gar nicht mitzusingen. Bevor wir das Lied singen, wird die Band das Lied ein- bis zweimal instrumental spielen. In dieser Zeit kann jeder für sich selbst Gott fragen, in welchen Lebensbereichen er Kompromisse eingegangen ist. In welchen Entscheidungen schubsen wir Jesus immer wieder vom Stuhl? Und welche Dinge sind uns wichtiger geworden als Jesus? Und wenn Gott dir etwas zeigt, dann setze alles daran, das in Ordnung zu bringen. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass deine Beziehung zu Jesus stimmt. Das muss unsere erste Priorität sein. Wenn wir dann das Lied singen, können wir diese Bereiche Gott neu hingeben, ihm neu zum Herrn unseres Lebens machen. Wer will, darf sich dazu gerne hinknien oder die Hände heben, um dadurch seine Gefühle zu Ausdruck zu bringen. Amen.